Moin moin und willkommen zu unserer neuen Folge Fehlzündung. Mittlerweile die wievielte Folge, Julius?
Es müsste jetzt mittlerweile die 8. Folge sein, wenn ich richtig gezählt habe.
Perfekt, somit auch willkommen, Julius. Ich bin der Tom und wir beiden geben euch wie immer die volle Dröhnung Autonarrentum. Die letzte Folge haben wir im One-Take gemacht, was ich eigentlich ziemlich gut fand. Und wir haben da auch einige gute Kritik von euch bekommen, von unserer riesigen Hörerbase.
Genau.
Und deshalb hat sich Julius jetzt hinter die Ohren geschrieben, dieses One-Take-System durchzuziehen. Würde ich mal sagen, toi, 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 dass diesmal klappt.
Genau, so machen wir's. Ja,
Was steht heute an?
diese Folge, ja, haben wir uns überlegt, einmal ganz kurz über die aktuelle Situation in der Autoindustrie zu sprechen. Also es sind ein paar heiße Themen aufgekommen und da ist auf jeden Fall Gesprächsbedarf. Und dann hast du ja noch ein Thema vorbereitet, hast du erzählt. Und da bin ich mal
Genau.
gespannt.
Jo, ich habe noch einen kleinen Themenblock vorbereitet. Ich kann schon mal grob sagen, ihr wisst wahrscheinlich vom Titel, worum es geht. Julius hört es jetzt zum ersten Mal. Es geht um die Namensgebung von Autos. Erste Impression, Julius, was sagst du? Spannend?
Ja, ist spannend, weiß ich aber tatsächlich sehr, sehr wenig drüber.
Sehr gut, gibt es nämlich einiges drüber zu wissen. Aber lass
Okay.
uns mal direkt anfangen mit dem kleinen Update. Was geht so ab? Was findest du spannend, Julius?
Also passend zum Update machen wir mal das Update. Und zwar,
Aua.
und
Okay, weiter.
zwar weißt du wahrscheinlich, worum es geht, wenn ich jetzt den Namen Abt in den Mund nehme. Denn,
Ja.
was ist passiert?
Daniel Abt wurde aus der Formel E geschmissen, da er im Race at Home, das ist so ein Prozess der Formel E, um einfach während der Corona-Zeit trotzdem noch Entertainment zu bieten. Da fährt jeder Formel E-Fahrer von zu Hause, vom Simulator. Und da hat er einen E-Sports-Profi in seinem Namen antreten lassen.
Genau, also das Race at Home an sich ist ja nicht relevant für die Wertung, also es dient ja nur dazu, weiterhin präsent zu sein. Und trotzdem hat Daniel Abt halt nach diesem Rennen, was er ja nicht gefahren ist, sondern dann dieser professionelle E-Sports-Fahrer da für ihn gefahren ist, hat er alle Punkte aberkannt bekommen, hat eine Spende von, oder eine, ja, eine Strafe von 10.000 Euro in Form einer Spende auferlegt bekommen. Die hat er natürlich auch sofort getätigt. Und ist dann aber im Anschluss trotzdem bei Audi suspendiert worden. Und ist somit jetzt, ja, also ist so, somit ist seine 6-jährige Karriere in der Formel E zu Ende.
Ja, vor allem besonders verrückt, da Daniel Abt natürlich zu Abt Sportsline gehört. Abt Sportsline ist einer der größten Tuner oder der erfolgreichste Tuner für Audi-Modelle bzw. VW-Modelle. Und dementsprechend ist quasi sein ganzes Familien-Background ganz, ganz eng mit dem Audi, mit der Firma Audi verbunden. Was natürlich jetzt auch vor allem gegenüber der Familie und gegenüber seines Arbeitslebens einen riesigen Einschnitt macht. Also ich finde es echt eine ziemlich harte Entscheidung von Audi. Was meinst du?
Ja, das auf jeden Fall. Also vor allem gerade vor dem Hintergrund, dass er dieses Gan das Ganze ja nicht, klar, er hat es ein bisschen vertuscht, aber jetzt nicht verschleiert, sondern er wollte es ja im Nachhinein auflösen, hat er ja auch offen kommuniziert. Und da dann ja von Audi wirklich suspendiert zu werden und auch gerade weil es ja wirklich nur so eine Überbrückungszeit ist, da dann alle Punkte aberkannt beko zu bekommen und sowas, also das finde ich schon eine sehr, sehr harte Strafe. Und
Sehr
ich
harte
denke, dass da
Strafe,
hätte
ja.
man irgendwie anders mit umgehen können.
Passiert. Das passiert, wenn man zu viel auf seinen YouTube-Content achtet und nicht genau die Reglements liest.
Tja.
Was gibt es sonst noch so Neues? Ich würde sagen, was ziemlich spannend ist, es gibt einen CEO-Wechsel bei Aston Martin. Hast du davon gehört?
Genau, davon habe ich auf jeden Fall gehört. Und zwar war ja Andy Palmer bei Aston Martin CEO 6 Jahre lang und unter dem sind halt ja, sehr, sehr erfolgreiche Modelle rausgekommen, wie der neue Vantage, der DB11, DBS und ja, jetzt auch diese Projekte mit Valhalla und sowas. Ja, und natürlich der DBX jetzt in eine komplett neue
Der
Richtung.
erste SUV von Aston Martin.
Genau, und er hat halt die Marke irgendwie, würde ich sagen, also für meinen Begriff ordentlich auf Vordermann gebracht, im Gegensatz zu dem, ja, ein bisschen veraltet, kann man ja schon sagen, zu dem veralteten vorher. Und hat dem Ganzen ein bisschen einen neuen Image verpasst und der ist halt jetzt zurückgetreten. Ja.
Genau, Tobias Moers übernimmt jetzt, der ehemalige AMG, Mercedes AMG-Chef. Sagen wir mal so, mal gucken, was passiert. Ich würde sagen, beide sind eigentlich ziemlich, keine Ahnung, leistungsstarke Kerle. Wird schwer wahrscheinlich dieses Erbe anzutreten, da Aston ordentlich frisiert wurde. Mal sehen, kann man jetzt auch gar nicht so viel sagen, oder?
Nee, das stimmt. Und es passt natürlich, dass er von AMG gekommen ist, weil AMG hat ja schon die Motoren geliefert und das Multimedia-System sowieso.
Und genau, deshalb, Navi und so weiter. Ja.
Mal schauen, okay, werden wir sehen.
Hast du noch einen Punkt, den du loswerden möchtest?
Ich habe noch einen Punkt, den ich loswerden möchte, und zwar der neue BMW 2er. Hast du dieses Foto gesehen, was da rausgekommen ist? Also der Leak?
Ja, klar. Es gab einen Leak von, also BMW 2er kennt ihr wahrscheinlich, das ist die Coupé-Variante vom 1er mit Heckantrieb. Ja, es gab ein geleaktes Foto von dem letztendlichen Produktionsmodell und das sieht ziemlich kastig komisch aus.
Ja, das stimmt. Könnte man so sagen. Also ich finde, die haben ja schon einen ordentlichen Fehltritt mit diesem 2er Grand Coupé oder wie der heißt, gemacht. Ja, also das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei.
Bitte nicht googeln, wenn ihr jetzt nicht kennt, einfach sparen.
Genau, und also ich finde, BMW bewegt sich in eine komische Richtung designmäßig. Ich weiß nicht, klar, dieser Grill, das ist natürlich so ein Meme geworden, also da regen sich ja alle drüber auf, dass der immer größer wird. Das weiß ich gar nicht, ob das das Schlimme ist, aber irgendwie generell die Designs von BMW gefallen mir nicht mehr so, muss ich sagen.
Verstehe ich. Ich finde, es gibt ein paar negative Bewegungen, aber alter Schwede, ey, letztens habe ich einen M8 Grand Coupé gesehen.
Ja, die sind schon schön.
In echt, das ist der Hammer. Das ist so ein krasses Auto. Also steht wirklich einem AMG GT63 oder einem Panamera oder auch einem RS7 eigentlich nicht viel nach. Also ich würde sagen, es gibt einerseits krasse Karren, die da auf den Markt gebracht werden, wie zum Beispiel neue X5M und so weiter.
Ja.
Und andererseits so ein paar komische Tüten.
Das stimmt. So, dann würde ich sagen, willst du mal mit deinem Thema starten? Ich bin schon sehr gespannt irgendwie.
Okay, fangen wir mal an. Wie ich schon eben so geteased habe, geht es heute um Autonamen. Wir sorgen erstmal dafür, dass so ein bisschen historisches Verständnis besteht, beziehungsweise ich sorge dafür, und so ein Grounding für die Materie. Julius, was würdest du sagen? Es gibt drei verschiedene Arten von Autonamen. Kommst du da drauf, was es sein könnte?
Boah, also ich hätte jetzt spontan gesagt halt einen Namen, also an sich jetzt zum Beispiel wie Golf oder sowas.
Genau.
Dann eine Nummer, also wie man das bei BMW kennt, jetzt irgendwie 325i oder so. Ja gut, dann ist da ein i drin, aber 325 jetzt zum Beispiel. Und nee, halt,
passt schon.
Und halt irgendwie eine Mischung, also bei Audi ist es ja zum Beispiel A6, A7
oder auch genau, sowas. Also wie du schon gesagt hast, es gibt einmal sozusagen drei Kategorien. Einmal Fremdwörter, das sind Wörter, die tatsächlich eine Bedeutung haben, beispielsweise Touareg oder Mustang, zum Beispiel gibt es das Mustang-Pferd oder den Touareg, das ist ein Volk,
ja,
wenn ich mich gerade nicht irre. Das ist die erste Variante, dann gibt es die Kürzel, zum Beispiel Audi R8 oder, willst du gerade noch ein weiteres Kürzel sagen?
Ja, M8 zum Beispiel, was du eben schon erwähnt hast.
Genau, bleiben wir bei der 8. Und dann gibt es noch Neologismen.
Ah, okay.
Fällt dir da also schnell ein Beispiel ein? Hast du da eine Idee?
Völlig neue Wörter. Boah, da habe ich gerade keins im Kopf.
Populäres Beispiel von einem tollen Auto, Vectra.
Ah, ja.
Okay. Opel Vectra, ist ein neuer Name gewesen. Oder auch Camaro. Camaro kennt man wahrscheinlich, so der Mustang-Konkurrent von Chevy. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, okay, wie sind diese entstanden oder wie kam es zu diesen Kategorien? Es lässt sich im Prinzip so sagen, grob sind die deutschen Fahrzeuge meistens eher so ein bisschen technischer bezeichnet, ein bisschen mehr mit Kürzeln. Hast du da eine Idee, woran das liegen könnte, dass die Deutschen öfter, zum Beispiel guckt man sich BMW, Mercedes, Audi an, die haben im Prinzip X5, Audi A8, Mercedes E63, relativ technische Namen. Weißt du, woran das liegt?
Ja, also ich könnte mir jetzt nur was zusammenreimen, dass das irgendwie vom generellen Image der deutschen Autos halt kommt, dass das so genannt wird. Weil ich meine, die deutschen Autos stehen ja für Zuverlässigkeit und dass sie technisch sehr weit sind und sowas. Und dass dann halt sowas Präzises, halt so ein Kürzel halt irgendwie gut dazu passt.
Genau, es passt ja im Prinzip zu diesem typischen Ingenieurs-Image der deutschen Firmen. Das ist im Prinzip auch ein Teil des Grundes, weshalb es in Deutschland mit diesen Kürzeln ziemlich fett ist. Andererseits ist es einfach so, dass als Autos erfunden wurden früher, wurden sie sehr, sehr simpel benannt. Zum Beispiel gab es ja den Daimler-Patent-Motorwagen. War einfach das erste Auto, der erste Motorwagen, hat man einfach Motorwagen genannt.
Mhm.
Auch ein gutes Beispiel aus 1924, da gibt es den Mercedes 24-100, 146 PS. Kannst du mal sagen, was du denkst, wofür diese Zahlen stehen? Also mindestens eine Zahl weißt du wahrscheinlich schon.
Ja, also es sind halt einfach die Fahrzeugdaten da im Namen angegeben.
Genau, genau.
Und ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht im Laufe der Zeit einfach zu lang wurde, wie man ja gerade schon gemerkt hat, der war ja schon sehr lang, der Name.
Genau, im Prinzip wurde es immer länger und die Differenzierung wurde immer sozusagen weniger charakteristisch dafür, dass die Autos immer spannender wurden und nicht mehr nur so technische Fortbewegungsmittel, weshalb sich auch da, vor allem zum Beispiel in Frankreich und so weiter, in andere Richtungen bewegt hat, wo emotionalere Namen entstanden. Gutes Beispiel dafür sind auch die USA. Da fing es ja auch an, okay, was ist so das erste amerikanische Modell, was dir in den Kopf kommt? So eins der frühen Autos, so eine Revolution im Autobusiness.
Boah, da bin ich komplett überfragt.
Revolution im Produktionsbusiness.
Ach so, Model T, ja.
Ford Model T. Ford Model T, Model A. Fing im Prinzip auch relativ nüchtern an, die Bezeichnung. Das war ja auch generell so ein ganz nüchterner Wirtschaftsansatz von Henry Ford. Und da war es halt so, in Amerika zum Beispiel, war es irgendwann das Problem der Differenzierung. Sprich, man hat die Wagen nach dem benannt, was es ist. Und zum Beispiel ein Roadster, das ist natürlich ein Auto ohne Verdeck. Und jetzt gab es zum Beispiel zu einem Zeitpunkt einen Ford Roadster, einen Buick Roadster, einen Pontiac Roadster und einen Lincoln Roadster. Was natürlich ja, okay, ein bisschen schwer wird.
Dann sagt man, ich fahre einen Roadster und dann muss er erst mal fragen, welchen.
Genau, das ist natürlich relativ unpraktisch, weshalb sich auch Namen dort immer weiter durchgesetzt haben. Populäre Namen, die früh anfingen, sozusagen Autos zu prägen, sind zum Beispiel Lincoln Continental oder Ford Mustang. Diese Namen wurden eigentlich danach gewählt, was sie ausstrahlen. An was denkst du so, wenn du Continental hörst?
Boah, ich habe keine Ahnung.
An was denkst du so? Continental, so dieser kontinentale Lifestyle so ein bisschen. Ja, okay. International und so.
Ja.
Erfolg. Genau. Im Prinzip so Namen, die einfach geil klingen. Das war so ein bisschen das Ding von denen. Und da gibt es zum Beispiel auch ein ziemlich interessantes Beispiel. Kennst du den Chevrolet Panther?
Nee, kenne ich nicht.
Kennst du einen Chevrolet Camaro?
Ja, den kenne ich.
Das ist das gleiche Auto.
Ah, und zwar, okay.
Genau, früher hieß der Chevy. Das war sozusagen ein Konkurrenzprodukt zum Ford Mustang, der sich super gut verkauft hatte. Hieß Panther und der Wagen kam überhaupt nicht an. Das war irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall wurde er nicht gekauft, lief nicht gut an. Nach 2 Jahren wurde er Camaro umbenannt. Am Wagen wurde nichts geändert. Und der Wagen hat sich auf einmal übelst gut verkauft. So.
Interessant.
Ich kann jetzt keine genauen Zahlen ausmacht. Sagen, aber ich meine, der Camaro ist ja immer noch am Start. So, jetzt habe ich dir so ein bisschen gezeigt oder ein bisschen mal erklärt, wie es so um die Historie von Namensgebungen aussieht, was es da für verschiedene Arten gibt. Nächster Schritt, den ich dir sagen werde, ist die Namensgebungsphase. Da gibt es im Prinzip ungefähr 4 Schritte. Was würdest du sagen? Könntest du dir so vorstellen, was so die verschiedenen Schritte sein könnten?
Ja, erstmal, womit fängt man an? Ja, erstmal hat man halt das Auto, denke ich, schon entwickelt. Also ich denke, man müsste ein Fahrzeugkonzept auf jeden Fall haben und sich dann halt überlegen, in welche Richtung man mit dem Namen gehen will. Also wie wir schon gesagt hatten, ob das jetzt technisch ist oder ob das irgendwie was Emotionales sein soll oder so.
Ja, zum Beispiel, also im Prinzip wollen die Leute, die Namensgeber, die schauen sich erstmal so ein bisschen in Absprache mit den Auftraggebern, den Autoherstellern, so ein bisschen an, in was für eine Richtung sie gehen wollen, was für ein Vibe sie haben wollen. Sprich, oft ist es so, dass beispielsweise Musiktitel ausgewählt werden, Sportarten, Kunst oder auch Farben und sowas. Da wird sozusagen so eine Art Moodboard entwickelt, die so ein bisschen die letztendliche Atmosphäre des Autos weiter widerspiegeln soll.
Interessant.
Im zweiten Schritt wird sich dann so ein bisschen abgesprochen, in was für eine Richtung man gehen möchte. Sprich, welche Leute man erreichen möchte. In der dritten Phase geht es schon in die Entwicklung. Da wird ein Team beauftragt, einfach mal meistens so 10 Namen herauszuhauen, die im Prinzip diesem Bild, was man vorher entwickelt hat, entsprechen. Letztendlich, bevor man dann zum finalen Namen kommt, gibt es wahrscheinlich noch so ein paar Probleme, wenn man einfach mal einen neuen Namen auf den Markt haut. Könntest du dir denken, was es sein könnte?
Ja, ich denke mal, wenn da nur eine Gruppe dran gearbeitet hat, dass vielleicht die Leute dann ein bisschen sich was anderes unter dem gewissen Namen halt vorstellen, als wenn das jetzt ein völlig unvoreingenommener Typ halt sieht und da drauf guckt. Und ja, also generell, es können halt Probleme sein. Auch zum Beispiel, dass es irgendwie nicht gut aussieht, wenn man es jetzt ausschreibt wirklich oder sowas.
Genau. Also, zum Beispiel gibt es da ein Problem mit anderen Sprachen beispielsweise. Wenn man einen Wagen hat, den man nicht in jedem Land anders nennen möchte, kann das schnell nach hinten losgehen. Da kann ich schon mal ein erstes Beispiel droppen, und zwar Audi e-tron kennst du wahrscheinlich. Willst du ganz kurz sagen in einem Satz, was Audi e-tron ist?
Ja, Audi e-tron ist halt der Elektro-SUV von Audi jetzt. Und
genau.
Ist aktuell noch das einzige Elektroauto von Audi.
Genau, und Audi e-tron, dieser Begriff e-tron, den gibt es im Französischen und der heißt e-tron, so ungefähr. Und das heißt Hundescheiße. Das ist beispielsweise ein relativ...
Und da hat man sich keine Gedanken vorher drüber gemacht? Oder wird der in Frankreich dann einfach nicht angeboten?
Ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist ja eine andere Schreibweise. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch in Frankreich auf Krampf anders betont.
Ja, okay.
Aber auf jeden Fall gibt es da anscheinend immer Barrieren. Die werden halt getestet. Und neben diesen sprachlichen Möglichkeiten, dass da was schiefläuft, gibt es natürlich auch noch so ein bisschen... rechtliche Problemzonen, die werden dann halt durch ein Anwaltsteam immer durchgecheckt, ob die Patente vergeben sind, beziehungsweise ob man auf den Namen überhaupt ein Patent machen kann.
Ja.
Wenn das der Fall ist, werden im Prinzip alle möglichen Namen patentiert und hast du meistens so 3 bis 5 Namen übrig, wo sich dann der Vorstand einen auspicken kann. Wenn du jetzt zum Beispiel mal auf den VW Tiguan gehst, da kann ich dir mal sagen, was für 5 Namen im Patent noch möglich waren. Okay, du musst jetzt einen Namen entwickeln, Julius, ganz spontan, der dem Charakter des Tiguans entspricht.
Oh, du kennst meine eingeschränkte Kreativität. Oh, Tiguan.
Was ist ein Tiguan denn?
Ja,
beschreib mal ganz kurz so.
Einfach halt so ein Mittelklasse-SUV, normal, jetzt nicht besonders sportlich oder nicht besonders konservativ. Julius,
es ist Freiheit, das ist... Raum, es ist Unabhängigkeit. So musst du
das beschreiben. Das würde ich eher dem Touareg zuordnen.
Ja gut, aber das ist das Ganze in einem kleineren, geschmeidigeren Format.
Ja. Boah, ich habe keine Ahnung.
Alles gut, ich glaube, ich könnte jetzt auch nicht mit dem Namen anfangen. Ich glaube, ich könnte das auch nicht besser. Aber ich kann dir mal kurz sagen, es standen einerseits zur Auswahl natürlich Tiguan. Dann gab es noch Nanook. Dann gab es noch... Dann gab es noch Namib. Dann gab es noch Rockton. Ja. Und dann gab es noch Samoon.
Ja, okay, hört sich natürlich jetzt alles lustig an, wenn man weiß, dass es jetzt Tiguan heißt, aber.
Wenn es jetzt der Samoon wäre, fällt man Tiguan lustig.
Ja, stimmt. Aber.
Welcher Name hat dir am besten gefallen?
Nanook.
Ja, nun.
Scheiße.
Ja, freut mich. Habe ich dich zum Lachen?
Ich würde Nanook direkt nehmen.
Es gab auf der IAA 2009 eine Audi-Studie, den Audi Nanook Quattro.
Ja, okay. Klingt eher nach so einem Kinderspielzeug als nach einem Auto.
Okay, ich muss wieder ein bisschen ernster werden, merke ich, sonst geht das hier nicht. Ja. Genau, der Audi Nano Quattro war ein Offroad R8, der wurde getestet, aber keiner hat Interesse gehabt.
Ah, okay.
Genau. Also, jetzt haben wir abgecheckt, was hat so ein bisschen, was für Kategorien gibt's, was für eine Historie gibt's und was für Namensgebungsphasen hat man so vor sich. Und es gibt viele verschiedene Hersteller, die im Prinzip sehr, sehr spannende Namen haben, wo man so ein paar Beispiele nennen kann. Zum Beispiel, ich sag mal Lamborghini. Weißt du so ein bisschen, was mit den Namen da auf sich hat?
Ja, ich glaube, das sind alles so irgendwelche Stiere oder sowas. Also so halt irgendwelche Tiere, nach denen das benannt ist.
Das sind alles spanische Kampfstiere. Zum Beispiel der Huracan, im Prinzip das Schwestermodell zum Audi A8, wurde nach einem Stier benannt, der im Jahre 1879 ein Jahr lang ungeschlagen in Alicante gekämpft hat.
Interessant, dass man sowas raussucht.
Das ist irgendwie sehr interessant. Genau. Oder zum Beispiel gibt es den Skoda Karoq. Kennst du den?
Ja, den kenne ich, dieser SUV.
Genau, ein kleiner SUV. Und da gibt es auch eine ganz interessante Herangehensweise, wie man auf diesen Namen gekommen ist. Und zwar... das Skoda-Logo ist ja im Prinzip ein beflügelter Pfeil, falls du noch nicht wusstest.
Ja, okay. Wusste ich
das. Das ist ein Pfeil, der oben so Flügel drauf hat.
Ja.
Und im Prinzip ist es inspiriert von amerikanischen Ureinwohnern, dieser Pfeil, die diesen Pfeil geschossen haben. Ich weiß auch nicht, was das jetzt mit der rumänischen Marke Skoda zu tun hat. Oder sind sie tschechisch? Jedenfalls heißt Ruk, so haben sie es im Video gesagt. In der Sprache der Einwohner Alaskas heißt Pfeil.
Ja.
Und Karak heißt Auto. Und insgesamt kommt Karok raus. Das Auto mit Pfeil.
Sehr kreativ.
Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir so ein bisschen zu leger sind. Aber nächste Marke, die auch noch ziemlich spannend ist, Ferrari.
Ja.
458, wofür steht das?
Ich glaube, das ist der Hubraum im einzelnen Zylinder.
Fast. Also Ferrari 458 Italia heißt er ja. Es sind
Ja.
4,5 Liter Hubraum und 8 Zylinder. Der Wagen
Ah,
wird in
okay.
Italien
Ja.
gebaut.
Ja, okay.
Ferrari
Beim
8.
488, glaube ich, da steht es für den einzelnen Zylinder. Also für den Hubraum im Zylinder.
Das kann auch
Oder
sein.
ich glaube, irgendwie so.
Zum Beispiel gibt es auch den Ferrari 812 Superfast. Da steht es einmal für die 800 PS. Da steht die 8 für.
Ja, und
Und die
V12-Motor.
12 steht für 12 Zylinder. Genau richtig. Du kennst wahrscheinlich die AMG-Modelle. Was meinst du, wofür steht da das 63?
Ja, also früher stand es ja für den Hubraum, als noch der 6-3er V8 als Saugmotor als den noch gab. Und dann haben die
Den
das halt,
6-2er meinst du, ne?
ja, oder den echten 6-2er. Und dann haben die das wahrscheinlich einfach weitergeführt, weil es das Topmodell im V8-Bereich dann war.
Genau, genauso ist es im Prinzip. Hat sich das so ein bisschen beibehalten, eigentlich, weil es so einfach die Namen sozusagen den Wert bekommen. Wenn man so ein bisschen dabei ist, dass man einfach einen Namen beibehält, um dann das gleiche Image anzuknüpfen, gibt es auch noch ein interessantes Beispiel von Lexus. Lexus hat ja, du kennst ja den Mercedes CL500, richtig?
Ja, den kenne ich.
Ist ja so ein großes Luxus-Coupé.
Ja. Und Lexus hat
Weiß,
den
ja.
LC500.
Auch nicht schlecht, ne?
Ja.
Auch ein großes Luxus-Coupé. Wer hätte es gedacht? Und jetzt kann man sich denken, es gibt natürlich bei so einer Namensgebung auch einige Flops. Also es kann auch mal nach hinten losgehen. Und da habe ich jetzt mal ein paar vorbereitet, wo es im Prinzip dieses ganze Namensgebungsprozedere einfach nichts gebracht hat. Und zwar fängt es an mit den Autos, die im Prinzip die Namen, die sie dann bekommen, sozusagen ins Schlechte ziehen.
Ja.
Und da habe ich mal ein paar Beispielautos. Ich finde persönlich, der Name Corsa hat ein relativ schlechtes Image mittlerweile.
Ja, schon, kann aber auch im Auto liegen.
Ja klar, es liegt nur am Auto. Es liegt daran,
Ja,
dass der Wagen wird genommen und der wird durch diesen Wert Auto besetzt. Das ist genauso wie so ein
stimmt.
VW Lupo.
Und dann,
Ich
ja,
meine, wenn der VW Lupo ein Sportwagen gewesen wäre,
ja, dann wäre halt, wäre das Wort
dann wäre
Lupo
Lupo
deutlich
das
mehr wert,
sickeste
würde ich sagen.
Name.
Ja.
Genauso sehe ich das auch bei Multipla zum Beispiel.
Ja, gut, ja, doch. Aber
Dann.
Multipla klingt schon irgendwie so, keine Ahnung, ein bisschen
Genau.
nicht so ganz so das Beste.
Nicht. Zum Beispiel gibt es auch Namensfehler. Es gab in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren den Plan von Mustang, von Ford, den Mustang auf Frontantrieb umzubauen. Was ja
Oh.
schon mal im Prinzip skandalös ist, das wurde irgendwann geleakt und es gab einen Haufen Kritik.
Ja.
Dann wurde noch ein Heckantriebsmustang gebaut, aber der sozusagen als Mustang geplante Frontantriebssportwagen wurde trotzdem rausgebracht.
Oh.
Unter dem Namen Probe. Probe.
Ja, gut.
Das ist nicht nur im Deutschen komisch, sondern im Englischen heißt es auch Sonde oder Untersuchung.
Sehr
Was
gut.
natürlich auch nicht besser macht.
Ist ein Versuch halt.
Dann gibt es noch den Nissan. Nissan hat einen Minivan rausgebracht in den USA. Der hieß Nissan Homey Super Long. Weiter
Ja,
geht's
okay,
mit
da weiß man schon,
Mitsubishi.
warum es ein Flop ist.
Mitsubishi, da gibt es den Pajero, das ist ein SUV von Mitsubishi. Der heißt auf
Ja.
Spanisch Wichser. Dann gibt es noch einen Minivan von Mitsubishi. Der
Ja.
Mitsubishi Lettuce, der wird einfach geschrieben wie Salat.
Wollte ich gerade sagen, das heißt so Salat.
Und da gibt es noch das Mitsubishi Elektroauto, das hieß einfach Mief. Auch nicht so der eleganteste Name, wenn man zum Beispiel auf den deutschen Markt kommen möchte.
Ja, also schon einige Flops dabei auf jeden Fall. Also gut, dass es die vier Schritte da gibt in der Erfindungsphase.
So, jetzt hast du mal einen kleinen, aber feinen Einblick bekommen, einmal in die Geschichte der Namen, was es für Namen gibt, wie Name entsteht und was für positive wie auch negative Beispiele es gibt. Was meinst du, was ist so dein Lieblingsname bezüglich auf Autos?
Mein Lieblingsname wäre dann, denke ich, Nanook, jetzt bezogen auf die Folge. Der hat mich
Ich
schon
sag's dir,
sehr
eines Tages,
entertained.
der Name wird noch, der wird noch genutzt.
Wer weiß, ja. Liegt auf jeden Fall im
Eine Sek
Regal
ey, mal,
rum, bestimmt.
sag mir ehrlich, was ist so ein Name, wo du sagst, Alter, dieser Name, so, da krieg ich schon Gänsehaut bei?
Ich finde, also wer wirklich wie die Faust aufs Auge trifft, kommt natürlich auch durchs Auto, aber ich denke, Aventador trifft schon sehr gut. Und das Image hat sich halt so jetzt über die paar Jahre aufgebaut, die der Aventador jetzt schon länger auf dem Markt ist. Und ja, das ist halt, keine Ahnung, ich finde, der Name drückt sehr viel Kraft aus und verkörpert so dieses Auto irgendwie komplett, finde ich.
Genauso wie es beim Vorgänger war mit Murcielago.
Ja, genau.
Genauso. Ja, okay. Wie man so ein bisschen merkt, gibt es viele spannende Namen oder viele Geschichten, viele spannende Namen im Auto-Universum, die man quasi for granted nimmt, obwohl das einfach komplett ausgedachte Themen sind.
Ja, sehr interessant auch mal diesen Prozess dahinter zu verstehen, also wie so ein Name überhaupt zustande kommt. Fand ich sehr interessant und auch lustig mit dem Nanook. Dann würde ich sagen, ja, vielen Dank für die kleine Geschichtsstunde und
bis zum nächsten Mal. Immer gerne. Alles klar, Leute. Ciao, ciao.
Ciao.